Wir hören den Predigtext aus Offenbarung 3 von Vers 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott. Und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie einladen, aufzustehen. Herr, im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir und singen dir unsere Lieder und geben dir die Ehre und beten dich an und wollen deinen Namen auch an diesem Morgen groß machen. Herr, was haben wir es gut, dass wir dich kennen dürfen, dass wir so in deine Gegenwart kommen dürfen, so wie wir an diesem Morgen sind, mit unserem Dank, unserer Anbetung und allem, was da ist, aber auch mit all dem, was uns noch bewegt und belastet. Wir dürfen das wieder neu hören und glauben, dass du gekommen bist, um uns zu vergeben, um uns zu erlösen, um uns frei zu machen von all dem, was da noch ist. Und wenn wir da hineinsehen, dann sehen wir so vieles Unerlöstes noch in dieser Welt, in unserer Umgebung und auch so vieles noch in unserem kleinen Leben und dürfen dich herzlich bitten, dass du mit deiner Erlösung auch da noch hineinkommst und uns so frei werden lässt, wie du es gewollt hast. Und dann wollen wir von Neuem dich ehren und dir singen und deinen Namen groß machen. Wir wollen dir herzlich danken, dass du die Schlüssel hast zur Ewigkeit, die Schlüssel zum Leben, die Schlüssel für dein Volk Israel. Alles liegt in deiner Hand und du wirst noch einmal aufschließen und niemand wird zuschließen. Und darauf warten wir, darauf freuen wir uns. Und ein wenig sehen wir das schon, dass du dich aufgemacht hast, auch in dieser Zeit und mitten hineingehst in diese Dunkelheit, die uns noch umgibt. Das ist unsere große Bitte an dich, dass du kommst, dass du dein Reich aufrichtest in dieser Welt, dass du neu anfängst mit deinem Volk und wir dich darüber ehren dürfen. Und wir bitten dich, sei auch jetzt unter uns in diesem Haus, bei allen, die hier sind, die ein- und ausgehen, bei allen, die zu uns gehören und dein Wort hören, bitten dich für all die Orte, wo Menschen in deinem Namen zusammen sind und auf dein Reden, auf dein Handeln warten. Lass niemanden leer aus deinem Haus gehen. Das erbitten wir auch für unsere Kinder und die Mitarbeitenden, dass du auch sie segnest. Sei du unter uns an diesem Tag. Nimm alles in deine Hand, was an diesem Tag geschehen darf. Wir geben dir die Ehre. Wir beten dich an. Wir wollen deinen Namen groß machen. Amen.
Siehe, ich komme bald. Das ist der Themensatz von Jesus. Das ist sein Programm. Das ist sein Zukunftssatz. Siehe, ich komme bald. Das sagt er hier in Offenbarung Kapitel 3 der Gemeinde in Philadelphia in Vers 15. Das sagt er noch zweimal deutlich auf dem allerletzten Blatt der Bibel. Siehe, ich komme bald. Das muss man doch hören. Er sagt eben nicht, siehe, ich überlege noch. Siehe, ich zögere. Siehe, ich warte. Siehe, ich schweige. Sondern siehe, ich komme bald. Damit gibt er uns Verlässlichkeit, was die Zukunft angeht. Damit gibt er uns auch ein Stück Klarheit über das, was in der Zukunft auf uns wartet. Damit zeigt er uns auch, dass er sehr konzentriert, sehr schnell, sehr zügig die Zukunft abbaut, damit er kommen kann. Und er sagt uns auch, dass wenn es ins Sichtbare hineintritt, dass er uns dann auch das sehr schnell erleben lassen will. Siehe, ich komme bald. Was für ein richtig guter Satz. Aber diese Stimme, die da sagt, siehe, ich komme bald, die kommt für uns wie aus einer komplett anderen Welt. Meine Güte, wir haben doch jetzt in 2023, und wenn wir nach vorne gucken, wirklich anderes zu tun. Wir sind doch als Christen jetzt in einer ganz herausfordernden Lage. Wir sehen uns doch nicht nur den äußeren Nöten und Umschichtungen ausgesetzt, sondern wir erleben auch, wie das gesellschaftliche System immer mehr sich verwandelt. Und wie die Reste von christlicher Gemeinde in unserem Land da versuchen, irgendwie halbwegs klarzukommen. Und da müssen wir doch, gucken, dass wir uns jetzt wirklich gut positionieren. Dass wir unseren gesammelten Resttruppen jetzt nicht komplett den Anschluss verlieren. Wir müssen schauen, wir hatten das Sagen, wo sind die richtigen Kräfte, mit wem müssen wir uns vernetzen, wo sind die Influencer, wo haben wir die Kontakte, wo können wir ein bisschen noch nach vorne kommen. Und natürlich, klar, das ist ja das Thema, wir brauchen eigentlich viel mehr Kraft, wir brauchen Stärkung, wir brauchen Power in jeder Hinsicht. Wo ist jetzt diese Manpower und alles, was dazugehört, um das Ganze wirklich noch hinzukriegen? Und klar, wir sollten jetzt möglichst schnell die Gleise für die Zukunft legen. Wir müssen gucken, wo sind die Megatrends? Sonst verpassen wir die Zukunft, dann sind wir out, dann sind wir raus. Und dann kommt da so ein Satz, siehe, ich komme bald. Das ist doch komplett weltfremd. Ja. Ja. Das ist komplett weltfremd. Und das ist so gut. Verstehen Sie? Endlich kommt einer, der nicht mit uns in dem Siff drinsteckt. Endlich kommt einer, der von einer ganz anderen Position her spricht. Endlich kommt einer, der nicht in den ganzen Strudel der unterschiedlichen Systeme da mitschwimmt und da sein Versuch, da irgendwie mitzumaucheln. Es ist komplett weltfremd, komplett, das stimmt. Das ist ja auch logisch. Der hier spricht, ist ja kein Mensch. Das ist einer von uns, so irgendeiner mit irgendeiner Partei, irgendeiner Ideologie, irgendeiner Idee. Der da sagt, sieh, ich komme bald, das ist Gott in Jesus. Das ist komplett weltfremd für den Laden hier. Komplett. Und sehen wir, das ist das eigentlich Gute der Gemeinde Jesu. Das ist das Gute der Gemeinde Jesu. Das Gute der Gemeinde Jesu ist, sie hat eine komplett andere Stimme. Sie hat die Stimme der Weltfremdheit. Sie hat die Stimme, die nicht aus der Welt ist. Sie hat die Stimme aus dem Himmel. Sie hat die Stimme Gottes. Ganz, ganz, ganz was anderes. Und wenn wir das begreifen, dann begreifen wir unendlich viel. Ja, wir sind noch mitten in dieser Welt natürlich. Ja, wir sind mitten auch für diese Welt. Aber wir sind von einer anderen Stimme bestimmt. Und das war immer auch das, immer das, was Gemeinde Jesu in den letzten 2000 Jahren ihre besondere Marke gegeben hat. Sie war eben Salz und Licht. Sie war eben nicht gleichzeitig Düsternis und taubes Salz. Und sie war Salz und Licht, weil sie von einer Stimme bestimmt war, von der Stimme des Himmels. Die anderen Stimmen, meine ich, jetzt haben wir doch genug. Es gehört tatsächlich, merken wir es gehört dazu, es gehört ein gesunder Geschmack an Weltfremdheit dazu. denn ich lebe von der Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme aus dem Himmel, die führt dazu, dass Jesus Leute, tja, zu einer Kontrastposition natürlich geführt werden. Und damit sind wir genau bei dem, was das erste, zweite, dritte Jahrhundert ganz besonders bestimmt hat. Die Truppe hier, Offenbarung Kapitel 2 und 3, die Gemeinden der Sendschreiben, das waren doch nicht etablierte, angesehene Christenmenschen, die irgendwo ihre letzten kleinen kulturrelevanten Fragen noch am Kaffeekränzchen durchdiskutiert haben. Das waren angefochtene Leute, die mit ihrer Weltfremdheit, weil sie Jesus gehörten, so dermaßen aus der Norm fielen, dass die tatsächlich schon in Schwierigkeiten, teilweise in Verfolgung, teilweise in entsprechender Diskriminierung, teilweise im Aussortieren gelandet waren, weil sie auf die eine Stimme gehört haben, die nicht aus der Welt kommt, die vom Himmel kommt, auf diese Jesus-Stimme, auf die Stimme, die sagt, siehe, ich komme bald. Das eine, was wichtig ist. Das nächste, was natürlich wichtig ist, gleich zum Angang zu sagen, ist, bitte, bitte, bitte konzentrieren wir uns auf diese Stimme. Keine andere Stimme, keine andere Stimme hat diese Bedeutung. Sondern wenn wir die Bibel aufschlagen, dann hören wir Jesus, dann hören wir Gott, dann hören wir seine Stimme in seinem Wort. Es ist für uns natürlich gezeichnend, absolut wegweisend, absolut orientierunggebend, dass jedes dieser Sendschreiben mit dem für uns so eigenartigen Sätzchen aufhört, was aber wie so ein Tenor immer wieder reinkommt in die Gemeinde Jesu. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist denkt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist denkt. Immer und immer wieder in einer Wiederholungsschleife taucht das auf. Das ist doch wesentlich, ganz wichtig. Das Kennzeichen der Jesus-Leute, damals wie heute, ist, dass sie ausgerichtet sind auf diese Stimme. Was sagt diese Stimme? Nicht, was sagen die Stimmungen. Nicht, was sagen die kleinen und großen Stimmchen. Wer die heulenden Stimmchen, noch die brüllenden Stimmchen, was sagt die eine Stimme? Was sagt diese Stimme aus Johannes 10? Was sagt die Stimme des guten Hirten? Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende. Wer Ohren hat, der höre. Und verstehen Sie, jetzt wird es noch spannender. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und er hat es gesagt. Er hat es nämlich schriftlich gesagt. Was für eine Erkenntnis. Man könnte ja ganz kurz auf den Irrtum kommen, bis heute rauschen manche Jesus-Leute in diese Falle rein. Sie müssen auf irgendeine, insbesondere in ihnen ruhende Geisteslenkung besonders achten. Oh, darf ich ein ganz klein bisschen provoziert heute Ihnen sagen, damit Sie auch irgendwas zu diskutieren haben beim Mittagstisch. Bitte, bitte hören Sie nicht auf Ihr Herz. Folge nicht der inneren Stimme deines Seins. Bitte nicht. Sie wissen doch, was in ihnen los ist, was in ihrem Herzen abgeht, wie sie lenkbar sind, was ihr Herz angeht, manipulierbar sind. Heute hören sie so ihr Herz, morgen hören sie so ihr Herz, übermorgen statt ein Stimmchen wieder was anderes. Das können sie in den durchschnittlichen Hollywood-Schnulzen hören, aber doch nicht als Christ. Als Christ haben sie eine so unglaubliche Freiheit, dass der lebendige Gott doch nicht sie so eng führt, dass sie auf das Stimmchen ihres Herzens hören müssten. Was wäre das entehrend, demütigend, gefangennehmend, wenn sie abhängig wären von ihrem Herzchen? Nein, sie sind frei. Sie haben eine Stimme, die nicht mehr aus der Welt kommt, eine Stimme, die aus dem Himmel kommt. Und an der bitte, an der, wie sie ein für alle Mal uns festgegeben ist, orientieren Sie sich. Sie wollen Gott hören? Schlagen Sie die Bibel auf. Sie wollen seine Stimme? Lesen Sie seine Worte. Sagst du mal, Gott, hier bin ich, ich will dich hören. Gott sagt, schön, dass du da bist, ich rede mit dir. Hier bin ich. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da steht's. Was für ein Geschenk. Boah, was für ein Geschenk. Und diese Stimme, die jetzt hier spricht, ist natürlich eine Stimme voller Seelsorge. Es spricht ja nicht irgendwer. So in den Sendschreiben spricht der erhöhte Jesus, das Haupt der Gemeinde, der Kopf, der König, der lebendige Gott, der Retter, der Heiland, alles, der Herr. Er spricht voll von Seelsorge, voll von Autorität. Das ist nicht einfach nur, ich gebe dir mal 3 Tipps, sondern es ist die autoritäre, klare Stimme des lebendigen Gottes in Jesus. Voller Klarheit, voller heilsgeschichtlicher Position, voll warnender Korrektur, mit purem Trost. Das ist die Stimme. Und diese Stimme setzt über das Ganze drüber, siehe, ich komme bald. Und eines dieser Briefe, eines dieser Schreiben, das ist nun gerichtet eben an diese Gemeinde in Philadelphia. An Philadelphia, ja, da, wow, da geht allen, die ein bisschen die Bibel kennen, das Herz auf. Da fangen wir an zu schwärmen, da geraten wir in Ekstase. Denn von den 7 Sendschreiben haben wir ja nur zwei, wo alles gut ist, wo es einfach schön ist, wo der lebendige Gott, der Herr der Gemeinde, keine Warnung, keine Kritik, keine Sorge, kein Statement abgibt, sondern wo es einfach nur gut findet, was in dieser Gemeinde abläuft. Und natürlich haben wir uns Jesus-Leute in den letzten 2000 Jahren am liebsten solidarisiert mit denen hier. Ist ja klar. Deswegen gab es Philadelphia-Zeitschriften, Philadelphia-Liederbücher, Philadelphia-Gemeinschaften, Philadelphia, gab es alles. Ich habe noch nie was von der Laodicea-Gemeinde gehört oder von einem entsprechenden Pergamon-Liederbuch oder, verstehen Sie? Nein, natürlich nicht. Sollen wir fokussieren? Philadelphia, da geht bei uns alles auf. Das ist schön. Leben in der Gemeinde in Philadelphia. Ja, natürlich ist das schön. Und damit ist ja auch nicht zu rechnen. Das denken Sie auch. Da kommt der erhöhte Herr zu Ihnen und sagt, gut, Sie sind total baff. Das ist wie beim Zahnarzt. Sie kommen hin und sagen, was wird er jetzt wieder finden? Ja, und gucken, wie Sie da durchkommen, was Ihnen rausgerissen und reingesteckt wird. Und dann sagt er einfach nach 2, 3 Minuten, gut, auf Wiedersehen. Das kann doch gar nicht sein. Sie gehen wie Trance aus dem Ganzen raus. Ihre Panikattacke verliert sich und sagen, das Leben geht weiter. Ein Leben nach dem Zahnarzt. Weiter so. Oder verstehen Sie, das ist ja, das kennen wir natürlich auch. Wir hatten vor kurzem einen Datenschutzbeauftragten auf der Lahö. Also wissen Sie von vornherein, dass er die Sinngebung von diesem Menschen, dass er was findet. Der wäre ja überflüssig, wenn er nicht sagen würde, dann, 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 dann. Das heißt, du weißt schon vorher, was kommt. Oder haben Sie jemals eine Steuerprüfung erlebt, wie man sagt, alles bestens, wir zahlen noch ein paar Tausend zurück? Nein, Sie wissen, das wird jetzt, und jetzt hier Philadelphia, weiter so. Und nach der kurzen Euphorie über Philadelphia sagen wir, mein Gott, was war denn das Geheimnis von denen? Was war denn das Geheimnis von denen, wenn das wirklich so ist, dass Jesus vor dieser Gemeinde steht? Vor dieser Gemeinde steht, abgesehen von Smyrna, eben der Einzigen, vor dieser Gemeinde steht und sagt, gut so. Ja, dann wollen wir doch wissen, warum das so war. Ja, selbstverständlich. Ihr Lieben in Philadelphia, was ist euer Geheimnis? Was ist das, was wir heute von euch, von dieser Stimme hören, lernen und aufnehmen dürfen. Weil was sagen uns diese Philadelphia-Leute von damals? Das war ja bei denen auch nicht alles easy. Es war nicht alles einfach. Es war nicht alles cool. Sie waren mit uns ihrer kleinen Truppe eingekesselt in das gesellschaftliche Umfeld der damaligen Zeit. Im Römischen Reich mit allem, was dazugehört hat, ihre Götter und Götzen und allem ganzen Kram. Und Jesus sagt zu ihnen, gut so. Warum? Und da würden jetzt tatsächlich diese Philadelphia-Leute sagen, ja, unser Geheimnis ist, wir kennen die Schlüsselfigur. Unser Geheimnis ist, wir wissen um unsere Power. Und unser Geheimnis ist, dass wir unsere Zukunft genauestens schon kennen. Wir kennen die Schlüsselfigur, wir kennen unsere Power und wir kennen unsere Zukunft. Das ist unser Geheimnis. Wenn du als Gemeindemitglied im 21. Jahrhundert im christlichsten Land Europas mit Jesus unterwegs sein willst, im Philadelphia-Charakter, dann häng dich an die Schlüsselfigur. Achte auf die Power und schau, dass deine Zukunft klar ist. Die Schlüsselfigur. Ich habe es gelesen, haben Sie es auch gelesen? 2.979 Schlüssel bewacht der Clavigero des Vatikan. Das ist der oberste Schlüsselwächter. des Vatikans. Sie können für irres Geld den buchen. Und dann können Sie morgen um 5, habe ich mir sagen lassen, mit dem und ein paar von diesen Schlüsseln, nicht allen 2.500, aber ein paar von diesen Schlüsseln mit ihm durch die Flure des Vatikans oder Vatikanischen Museen gehen. Dann schließt er auf, der Clavigero des Vatikans. Unter anderem hat er die Schlüssel. Der hat die Schlüssel für die Sixtinische Kapelle. Wenn nachher zigtausende durchströmt, dann steht der allein morgens drin. Wahnsinn, er hat die Schlüssel. Er hat die Schlüssel. Da können Sie doch mit Ihrer Keycard kommen und sonst was, ist ganz egal, aber Schlüssel sind Schlüssel. Ich muss ganz bestimmte Schlüsselgewalt haben. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass ich die Schlüsselfiguren kenne. Die BCDE-Abteilung ist mir doch sowas von schnuppe. Ich brauche die Schlüssel haben. Ich brauche die Schlüssel haben. Das war bis heute Morgen so. Ja, tatsächlich. Ich stand hier so und so rum, hatte meinen Job und dann kam einer aus der Kinder- und Jugendarbeit und sagt, kannst du mir bitte den Raum aufschließen? Und dann habe ich das so raschelt und dann ziehe ich da meinen Generalschlüssel raus und schließe ihm auf. Selbstverständlich. Clavigero. Schlüssel, was ist das? Was heißt das hier? Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids. Der Schlüssel Davids. Das war damals, Sie können das nachlesen, der Bibelstelle, das war damals natürlich Eliachim, der entsprechende Mann aus dem Propheten Jesaja, der besondere Schlüsselbeauftragung, Schlüsselbevollmächtigung bekam. Übertragen wird der Schlüssel Davids dann zum Schlüssel, tatsächlich zum Schlüssel zu Gott. Zum Schlüssel zum Leben, zum Schlüssel zum Heil. Das ist nicht irgendein Schlüssel. Da wird nicht die Sixtinische Kapelle mit aufgeschlossen oder der Gruppenraum der Höhe. Da wird nicht irgendwas aufgeschlossen im Tempel in Jerusalem, in welcher Ära auch immer. Sondern der hier steht und sagt, ich habe die Schlüssel, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus selbst. Ich habe die Schlüssel, sagt er. Ich habe die Schlüssel. Ich habe übrigens alle Schlüssel. Da ist er mit seinen 2.979 noch echt in der Sparflamme. Ich habe alle Schlüssel. Und die Gemeinde in Philadelphia, dieser angefochtene Trupp, der damals im ersten Jahrhundert versuchte, in diesen Multikulti-Welten irgendwie klarzukommen, bedrängt von allen möglichen Seiten. Wer sind denn die wichtigen Schlüsselfiguren für uns? Mit denen müssen wir uns gut stellen. Wo geht's lang? Ich, sagt Jesus, ich bin die Schlüsselfigur. Ich habe alle Schlüssel. Zu allen Räumen, allen Menschen, allen Mächten, allen Gewalten. Das muss einmal in den Kopf rein. Damit wir nicht so nervös, ängstlich rumrennen und gucken, wie mag das uns weitergehen, wenn es noch enger um uns wird, wenn die Gefängnisse noch zuziehen, wir gar nicht mehr atmen können. Und dann kommt Jesus zur Gemeinde in Philadelphia und sagt, ihr habt doch mit mir die Schlüsselfigur. Und verstehen Sie, mit dem gehen nun Türen auf, zu denen niemand anderes irgendwo im Universum einen Schlüssel hat. Da kann der mit seinen 2.079 Schlüsseln da in Rom rumwedeln, wie er will. Zu bestimmten Türen hat er keinen Schlüssel. Und dann lesen Sie genau auf der Seite meiner Bibel, das ist die gleiche Seite, dann lesen Sie, wie in der Johannes-Offenbarung Kapitel 1, der uns vorgestellt wird. Wie Jesus beschrieben wird. Und wie Jesus dann diesen ersten großen Satz in der Johannes-Offenbarung sagt, fürchte dich nicht. Du angefochtene, verwirrte, herumirrende und rasende Jesus-Truppe aller Zeiten, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die hat sonst niemand. Der hat die Schlüssel. Das ist der Einzige, der diese Schlüssel hat. Der diese Tür ist, Johannes 10, zum Vater, durch den man in den Himmel kommen kann. Heute stößt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob. Er, der hat die Schlüssel, der hat die Schlüssel. Lassen Sie es ganz, ganz, ganz klar sehen, ganz deutlich sehen. Wenn Sie mit mir diese Schlüsselfigur, wenn Sie mit mir diesen Schlüsselbevollmächtigten, wenn Sie mit mir diesen Schlüsselträger aller Zeiten kennen, dann wird manche irdische Tür verschlossen bleiben. Ja. Er schließt eh nicht automatisch alles auf. Was er alles aufschließen könnte. Er könnte alles aufschließen. Lass uns das ganz klar sagen. Er könnte Ihnen die Tür zu völlig neuer, großer Gesundheit aufschließen. Das ist selbstverständlich. Ich weiß, ob ich bei Ihnen die Tür aufschließe. Das weiß ich nicht. Er könnte die Tür aufschließen zu diesen Wünschen und Träumen und Gedanken, die Sie in Ihrem Herzen... Ich weiß es nicht. Der große Schlüsselträger schließt für Sie und für mich nicht alle irdischen Türen auf, die wir in unserem kleinen Köpfchen haben. Manche irdische Tür bleibt, obwohl Sie den Schlüsselträger kennen, oder noch besser, gerade weil Sie den Schlüsselträger kennen, zu. Ja, das stimmt. Manchmal schmerzhaft, manchmal unverständlich, manchmal egal. Manchmal entdecken wir, oh, zum Glück hat er die Tür nicht aufgeschlossen. Gibt's ja auch. Aber auf jeden Fall gehen mit Ihnen, dem Schlüsselträger, Türen auf, von denen Sie bisher überhaupt keine Ahnung hatten. Das geht bei weitem über unsere kleine irdische Existenz hinaus. Über das, wie komme ich klar, was passiert nächstes Jahr, was ist in 5, was ist in 10 Jahren. Das alles ist da, aber das, der Horizont des Schlüsselträgers ist doch viel, 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 viel größer. Viel, viel größer. Ich schließe für dich, sagt dieser Schlüsselträger, ich schließe für dich den Himmel auf. Und die Tür macht hinter mir keiner mehr zu. Jetzt kannst du, jetzt kann ich, in Jesus hinterhergehend, jetzt kann ich in den Himmel hineinkommen. Nochmal zurück zum Clavigero des Vatikan. Es wurde in diesem Artikel wunderbar beschrieben, wie geheimnisvoll morgens um 5. Das Tolle ist, wenn man ganz alleine in der Sixtinischen Kapelle steht, so eine Minigruppe mit diesem super, super Schlüsselführer und sich so ein bisschen privilegiert fühlen kann. Man denkt, dass jetzt dem Tag danach die nächsten 12.000 Schlange stehen, sie da durchquetschen und versuchen, einen Blick zu erhaschen zwischen all den Kameras und sonst dem Gedöns. Was ist das für, bitte, Sie verstehen mich, für Kleinkram gegenüber dem, dass Sie mal neben Jesus im Himmel stehen. Im Himmel! Sie! Ich! Mein Gott, mein Gott, wie konnte ich nur so japsend kleinkariert durch dieses Universum laufen? Und wie gut verstehe ich die Philadelphia-Truppe jetzt, dass sie mich an den Schlüsselbevollmächtigten, an diese Schlüsselfigur bindet, die allein und ausschließlich das Sagen. Und wenn ich jetzt weiß, er hat die Schlüssel für Hölle und für den Tod, für alle Lebensbereiche, dann kann er nach seiner Weisheit, nach seiner Liebe, nach seiner Barmherzigkeit auch so ein paar kleine innerirdische Türen aufschließen, wenn er will. Und jetzt dürfen Sie auch mit Ihren kleinen Türen noch dazukommen. Natürlich, ja! Herr, hilf mir bei der Berufswahl. Mein Gott, schenk mir die richtige Wohnung. Pass auf mich auf, dass ich den richtigen Partner finde. Schließ zu und auf. Und bitte, bitte, du kennst die irdischen Türen, die ich brauche und die Verbindung. Ja, weiß er doch. Aber japst nicht den hinterher, von denen wir meinen, dass sie für den Erfolg der Gemeinde für die Geschichte der Gemeinde die Bedeutung hätten in diesem Kosmos. Nein. Jesus-Leute hängen sich an die Schlüsselfigur, klammern sie sich an den Clavigero des Himmels, an Jesus. Hängen sie sich an den Schlüsselträger des Himmels, an Jesus, das eine. Und natürlich ist A und O, das wissen wir alle miteinander, wir brauchen Power der unterschiedlichsten Sorten. Wir hatten in den letzten Tagen unter anderem einige Persönlichkeiten hier, die geguckt haben, ob und wofür sie eventuell für eine Tagung zu Hause benutzen, gebrauchen könnten. Und das ist für mich immer wieder interessant, dann, wenn man dann auflistet, den Raum und das und die Leute und die Zimmer. Ganz runterkommen. Aber natürlich, wir brauchen doch die Power. Wir brauchen das Geld. Freitagabend, Mitgliederversammlung, Bilanzen. Wir brauchen den Einfluss. Philadelphia, wie war das bei dir? Wie war das bei dir? Welche Programme hast du durchgeführt, damit deine Truppe auch spurt, damit die richtig spenden, richtig geben, richtig dienen, richtig arbeiten? Und jetzt kommt die unglaubliche Überraschung. Ich liebe diese Passage. Übrigens, ihr in Philadelphia, in der griechischen Sprache heißt da, ihr habt ja eine Mikrodynamik. Das steht da. Ja, toll. Die Stärke der Philadelphia-Truppe ist Mikrodynamik. Was hätten Sie gewollt? Makrodynamik, ja natürlich. Wer will nicht Makro sein? Die Marke, bitte, bitte hören Sie es mir mit ganzer Klarheit, weil wir innerweltlich so anders ticken. Wir ticken so anders. Wir ticken alle auf Makro. Wir trinken alle auf Makro. Und jetzt sagt hier der erhöhte Herr, die Marke von euch ist Mikrodynamik. Das ist wie im ersten Korintherbrief. Die Schwachheit Gottes, die Schwachheit Gottes ist mehr als die Stärke der Menschen. Muss einmal kurz rumdenken. Das heißt, er lässt mich mit einer Mikrodynamik als einzelne Person, er lässt mich mit einer Mikrodynamik in einer Gemeinschaft unterwegs sein, in einer Welt leben, die nur nach Makro taktet. Hui, das ist eine Herausforderung. Da musst du mir aber auch zeigen, was sind denn die Geschmacksrichtungen in der Mikrodynamik jetzt? Was ist das, was jetzt die Mikrodynamik charakterisiert? Was ist das, was dann so anders ist, wenn ich nicht Makro sein darf, nicht sein werde, nicht sein kann, nicht sein soll, wenn ich Mikro sein soll? Was ist denn dann der Charakter einer Mikrodynamik? Und das ist ja für uns jetzt siebenfach beschrieben in diesem Brief. Mikrodynamiker, heißt es hier, die sind bekannt bei Gott. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich kenne dich und deine Werke. Danke. Erkennt sie? Da latschen so viel Makrodynamiker des Universums und den Mikrodynamikern, den No-Names, den dachte ich, ich kenne dich, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Lebensumstände. Du bist mir sehr wohl bekannt. Und sie sagen, mein Gott, das ist alles klein, klein, weil mir, wenn ich nächste Woche denke, diese Pusenmuggelkram, den ich da so durchziehe und boah, meine Güte. Und dann steht über ihnen in der Mikrodynamik der erhöhte Herr und sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wo du rumkaufst. Ich weiß, wie du da dich drum kümmerst, ich weiß, was dir schwerfällt, ich kenne deine Termine, kenne alles. Das ist eine ganz andere Sorte von Dynamik. Dynamik sagt, du bist unter den sehenden Augen des allmächtigen Gottes bekannt und unterwegs. Jeden Augenblick. Ich vergesse das. Deswegen sage ich es euch wieder. Dass Sie vielleicht werden sich dann neu daran erinnern, wenn Sie so als Mikrodynamiker in der nächsten Woche wieder rumgucken, dass Sie das bewusst machen. Mein Gott, du weißt, wie ich mich jetzt gerade hier fühle. Du weißt, wie bescheuert ich das finde. Wie armselig, unnötig, kleingerät, doof, sündig, schlecht, böse. Du weißt aber auch, wie ich mich gerade freue. Das weißt du alles. Welches Glück ich habe, alles. Ich bin nur dein Auge. Ich bin bekannt bei dir. Ich danke dir für die Mikrodynamik. Die Mikrodynamik kommt auch darin zum Ausdruck, dass plötzlich Gott sagt, ich mache die Türen auf. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Da schrubbeln die rum in ihrem blöden römischen Kulturkreis und wissen nicht, wie sie da mit dem Evangelium irgendwie reinkommen sollen in ihre säkulare Welt, zu betoniert durch den ganzen Kleister der Kultur, der Ideologie und der Religionen. Wie soll der Evangelium durch? Und dann steht der Schlüsselträger, der Claviero des Himmels da und sagt, ich mache übrigens auf. Ich mache auf bei dir. Das Evangelium, was du weitersagst, wird gehört und wird angenommen werden. Ich gebe vor dir eine offene Tür und niemand schließt sie zu. Die Mikrodynamiker hängen an den offenen Türen Gottes. Gott öffnet die Türen. Die Mikrodynamiker, so heißt es hier, die haben das Wort Gottes bewahrt, die haben einen Schatz. Mikrodynamiker sind Bibelliebhaber. Die haben einen Schatz. Die laufen nicht ohne Navi durchs Leben. Die sind geleitet vom lebendigen Gott. Du hast mein Wort bewahrt. Du hast ja von dich wegbringen lassen, sei es von der säkularen Szene, sei es vom christlichen Gelaber. Du hast ja von dich nicht wegbringen lassen, festzuhalten an den Worten des Lebens, die ich dir und meiner Gemeinde gegeben habe. Das ist deine Stärke, eine unglaubliche Stärke von dir. Das ist eine unglaubliche Stärke von dir. Verstehen wir? Die Bibel bei dir ist deine Stärke. Du denkst, ich bin übrig geblieben. Inzwischen fühlen sich alle irgendwie ihren christlich-emotionalen Puls und lassen sich 13 Mal triggern auf irgendwelche neuen Erfahrungen, aus welcher Quelle auch immer gespeist, und machen uns die Bibel schlecht und matig. Und hier sagt der Chef, das Haupt der Gemeinde, du zur Mikrodynamik gehört, dass du reich beschenkt bist durch die Worte der Heiligen Schrift. Du hast mein Wort bewahrt. Zur Mikrodynamik gehört aber auch, dass du meinen Namen heilig gehalten hast, den Jesus-Namen, dieses allgemeine Gottesgequatsche, den Jesus-Namen heilig gehalten hast, den Namen des in die Welt gekommenen, fleischgewordenen, gekreuzigten, um unseretwillen die Sühne schaffenden, auferstandenen, zu Rechten Gottes Vaters sitzen und wiederkommenden Jesus. Den Namen ist deine Stärke. Ist deine Stärke. Aber wir sagen, mein Gott, da kannst du gar nicht mehr mit punkten, Leute. Die regen sich immer mehr auf, die Leute, wenn sie den Namen Jesus hören. Die sind sowas von egal. Und Gott sagt in deine Mikrodynamik hinein, das ist das Wichtigste, was du hast. Das ist deine absolute Stärke, dass du deinen Tag leben kannst mit meinem Jesus-Namen. Du kriegst von mir eine wunderbare Bestätigung, wenn du dich gegen innergemeindliche Irrlehrenentwicklungen dagegen gestimmt hast. Dass wir uns dieser Satz da mit diesen Synagoge des Satans und Pseudo-Juden und dem Ganzen, das ist ja eine schwierige Kiste, wo die versuchen, die Gemeinde wieder zu judaisieren, wieder zurückzuführen mit unterschiedlichen Beweggründen zum Judentum. Und die Gemeinde stemmt sich gegen diesen irrlehren Quatsch und setzt ihre Grenzen und unter lebendig Gott sagt, das werde ich dir bestätigen, das ist eine Mikrodynamik, dass du einer guten, klaren Beharrung beim Bekenntnis geblieben bist und nicht hast verkackeiern lassen von irgendwelchen Lehrfündlein, die irgendjemand meint, entdeckt zu haben. Zur Mikrodynamik gehört, dass du die Geduld Gottes bewahrt hast. Sie kennen das doch bei sich doch auch. Meine Güte, Sie würden auch mal zwischendurch gerne ausrasten, oder? Wenn es nicht so kontraproduktiv wäre. Sondern die Geduld, diese Spannkraft, die Tragkraft, diese Ausdauer, dieser lange Mut, von dem die Bibel spricht, das ist deine Dynamik. Deine Dynamik ist Geduld. Und deine Mikrodynamik besteht zum Letzten darin, dass du tatsächlich die Bewahrung erleben wirst. Es wird die Stunde kommen, das ist diese endzeitliche Stunde. Und wenn diese endzeitliche Stunde kommt, diese Stunde der Bedrängnis, mit all dem, was da noch einmal auftritt vor dem sichtbaren Kommen von Jesus, werde ich dich bewahren. Wie das Bewahren aussieht, oh, jetzt können wir anfangen zu diskutieren. Haben wir letzte Woche auch schon an der einen oder anderen Stelle getan. Und diese Stelle bietet sich unter anderem zum Diskutieren an. Weil wenn es hier heißt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, so sagt es hier Luther, dann denkt er, huch, gut, super, ich komme vorher raus. Ich werde dich bewahren vor der Versuchung. Die denken das zeitlich. Glück gehabt. Man denkt aber auch, nein, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, dass wenn sie dann kommt, dass du dann bewahrt bleibst. Die haben leider auch recht. Und dann kommt jetzt noch die dritte Form, die sagen, ja, aber da steht in der griechischen Sprache ein kleines Wörtchen. Da heißt nämlich einfach, ich werde dich bewahren aus der Versuchung heraus. Also wir müssen noch ein bisschen rein und zack, sind wir dann weg. Sie haben sich gerade in den drei Sätzen, habe ich Ihnen das gesagt, was man denken kann. Aber das Entscheidende ist, die Mikrodynamik erfährt die Bewahrung. Sie denken, das schaffe ich nie. Wie sollen wir kleinen Stabschwänze uns das vorstellen können, dass wir stehen bleiben, wenn die Stunde der Versuchung kommt, wie auch immer sie kommt? Und die Mikrodynamik sagt, doch, er bewahrt dich. Jetzt sind sie mit mir so getaktet, sie sind mit mir so getaktet, dass sie sagen, ich muss stark sein, ich brauche Power, ich brauche Energie, ich brauche Kraft. Und jetzt sagt uns die Gemeinde Philadelphia, wir sind Mikrodynamiker. Und sie sagen zuerst, oh nö, lieber nicht. Lieber so ein bisschen Power, Stärke. Der Mikrodynamiker, bitte, steigen Sie mit mir ein. Das Konzept dieser Mikrodynamiker, völlig andere Lebensweise. Gekannt von Gott. Er öffnet die Türen. Der Schatz der Bibel, der Reichtum des Namens Jesu, die Bewahrung vor Irrlehren, die Geduld festhaltend, die Bewahrung der Versuchung erleben, das ist Mikrodynamik. Merken Sie, nie sind Sie auf der Seite, packen wir, machen wir. Und das Leben in der Mikrodynamik ist genau, mein Gott, sei du in meiner Schwachheit der Starke. Und so können Sie leben. Okay, in Philadelphia, gut, ich habe verstanden, ich halte mich mit meinem kleinen Leben an den Clavicero des Himmels, an Jesus. Ich weiß, dass dieser Jesus jetzt tatsächlich seine Mikrodynamik in meinem Leben und in meiner Gemeinde entfalten wird. Seine Mikrodynamik in meiner Gemeinde entfalten wird. Klammer auf, was das für Haushaltsbänder der Höhe bedeutet, können Sie sich vorstellen, Klammer zu. Und ich bin davon überzeugt, mein Gott, dass du meine Zukunft schon bestimmt hast. Haben Sie Ihre Zukunft schon gesehen? Ich weiß, Sie haben das natürlich überlesen, weil es nicht zu unserem geprägten Kulturkreis für Zukunftsaussagen geht. Oder sind Sie, seien Sie ehrlich, schon mal dagestanden von einem lebendigen Gott und sagten, ich bin mal gespannt, Herr, wie ich so als Säule wirke. Haben Sie ein paar Lobpreis-Anbetungslieder über meinen Säulenstatus in dem Himmel? Nee, haben Sie nicht. Ist schon interessant, was von der Bildsprache der Bibel bei uns ankam und von uns auch dann transportiert wurde in Lieder und Texte und so unser allgemeines Gefühl. Also was angekommen ist, ist bei uns das, was hier in 3,11b drin steht. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Und das ist doch deine kleine Krönchen, das können wir uns alle vorstellen. Und das Wort steht gar nicht da. Dumm. Jetzt haben wir gerade das genommen, was nicht dasteht. Denn das, was da steht, ist dieses Stichwort vom Stephanus. Und das ist ja nun nicht kein Krönchen, wie so ein britischer Monarch rumrennt, sondern das ist der Siegeskranz, den die bekommen, die tatsächlich dann ihren Lauf und ihre Schlacht gewonnen haben. Aber gut, das ist noch da. Aber dann heißt es, ich will dich machen zum Pfeiler. Und bei Jesus ist Ekstase und bei uns, ja, Säule. Ist nicht angekommen, ne? Sie haben noch nie über ihre Zukunft nachgedacht, wie sie als Säule im Tempel des Himmels wirken. Dabei ist das ganz wichtig, tatsächlich. Ich will machen, ich setze dich ich mache dich zu einer Säule. Ganz kurz, nur ganz, ganz, ganz kurz. Natürlich haben wir die Säulen entsprechend, ich kann gar nicht alles touchieren, im Tempel, klar. Und wir haben die berühmten Säulen auch davor, diese Schmucksäulen. Ja, tatsächlich, wir haben sowohl also die Säule in dem Bildcharakter des Tragenden, des Aushaltenden, des Verlässlichen. In dem Sinn kann dann Paulus im Galaterbrief schreiben, ich habe die Säulen der Gemeinde in Jerusalem besucht. Und das waren jetzt keine Stahlträger, das waren Persönlichkeiten, die für die Gemeinde entsprechend Verantwortung hatten. Und wir haben von Jeremia 1 diesen schönen Satz, das war für damals ja was Hochmodernes, ich will dich zur eisernen Säule machen. Also, boah, mehr ging ja gar nicht mehr. So ein kleiner Stahlträger. Wahnsinn. Aber es gibt das Bild auch für Schmuck. Eine Säule als Schmuck. Dann wurde die entsprechend verziert, eingraviert. Dann stand die für etwas. Sie hatte eine Botschaft. Die berühmten Säulen am Eingang des Tempels, rechts und links. Und es gibt vor allem den Gedankengang, das merken Sie auch hier, eine Säule, die kriegen Sie nicht mehr weg. Mann, natürlich nicht. Sie können die ganze Einrichtung rausschmeißen. Sie können Teppich wegkratzen, Sie können neu tapezieren, aber eine Säule? Das ist es. Du wirst nicht mehr hinausgehen. Oh mein Gott. Schäter. Du wirst nicht, natürlich bin ich ja Säule, geht ja nicht. Ich bin ja drin. Du wirst nicht mehr hinausgehen. Und ich werde dich verzieren. Schreib meinen Namen da drauf. Und dann dieses tragende, dienende Element, Offenbarung 22. Wir werden ihm dienen, wir werden ihm dienen. Das ist die Säule. Das ist ihre Zukunft. Ihre Zukunft ist schon fertig. Ihre Zukunft ist schon gesetzt. Ihre Zukunft ist gesetzt mit Schmuckstück für den lebendigen Gott. Sein Name, sein Programm, sein Wesen in ihrer Person. In seinem Wohnbereich, ihn beleuchtend, ihn ehrend, ihm dienend und nie mehr weg. Und das haben die in Philadelphia gewusst. Das haben die gewusst, wenn sie innerhalb ihrer Kultur keine Ehre und keine Gravur bekommen haben in den Säulen der damaligen Zeit. Wir suchen ja mühsamst archäologisch nach den Spuren der ersten Gemeinde. Aber die sind halt selten auf den Tafeln gelandet und auf den Säulen gelandet mit ihren besonderen irren Glauben an den Schlüsselträger des Universums. Maximal finden wir die Spuren der Zeugnisse von Jesusleuten auf Grabplatten. Da haben sie eine Chance gehabt, reinzukratzen, was ihre Hoffnung ist, dass sie den kennen, der den Himmel aufschließt. Aber ansonsten findet man nicht viel von ihnen. Aber da, in der Zukunft Gottes, da haben sie schon ihre Säule mit ihrer Gravur. Und dann natürlich, klar, Säule im Sinn von tragend, von dienend, von verlässlich. Ja, selbstverständlich, mein Gott, das wird meine Ewigkeit sein, dass ich in dir, mit dir, in deinem Organismus, dir dem Allmächtigen dienen darf. Und ich muss nicht mehr weg. Ich muss nicht mehr weg. Er soll nicht mehr hinausgehen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und jetzt, ich werde bleiben. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist gut. Das ist meine Zukunft. Das ist Philadelphia. Jetzt brauchen wir keine Philadelphia-Gemeinschaft, keine Philadelphia-Liederbücher und keine Philadelphia sonst wie. Nur das Ding, sich auf die Stirn zu kleben, das macht es auch nicht besser. Aber denn die Botschaft des Erhöhten, wer Ohren hat, der höre, an die Gemeinde in Philadelphia, das wollen wir hören. Das wollen wir hören. und genau in unsere Zeit hineinhören. Und ganz eindeutig wissen, wir werden auch in diesen Tagen uns an den Clavigero des Himmels halten, an Jesus. Jesus, die Schlüsselfigur. Wir werden uns an Jesus halten und seine Mikrodynamik, in der wir Lernende sind. Und wir werden uns an Jesus halten und uns mal langsam dran gewöhnen, an unsere Zukunft als Säule. Und über dem allen steht dieser wunderschöne Satz. Siehe, ich komme bald. Wir beten. Herr Jesus, wir wollen dir einfach danken, dass wir deine Stimme haben. Wir wollen dir so sehr danken. Du weißt, wie wir uns manchmal selber verrückt machen mit den unterschiedlichsten Stimmen und Stimmchen. Egal woher sie kommen, teilweise aus uns selber raus. Und dann ist das so heilvoll, so dermaßen gut, diese weltfremde Stimme von dir zu hören. Wir lieben sie. Wir danken dir. Wir beten dich darüber an, dass du mit der Stimme aus dem Himmel auf die Erde gesprochen hast und in die Welt hinein. Und wir achten dein Reden, das du uns gegeben hast in deinem Wort. Und wir sehen dich als den großen Seelsorger unseres Lebens und auch des Lebens einer Gemeinde. Danke für deine Stimme und danke für dein Zukunftsprogramm. Danke, dass über dieser ganzen Welt, auch bei unserem persönlichen Leben, das steht. Siehe, ich komme bald. Und jetzt wollen wir dich in diesen Tagen ehren als den Clavigero des Himmels, als diesen großen Schlüsselbevollmächtigten. Du hast den Schlüssel des Himmels umgedreht für uns. Darüber beten wir dich an und jetzt wirst du nach deiner Weisheit, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit auch die unterschiedlichsten irdischen Schlüssel umdrehen, so wie du das willst. Wir wollen Lernende sein in diesem Geheimnis der Mikrodynamik. Begreifend, dass unsere Schwachheit dich groß macht und dich stark macht. Und dich auch in diesen Tagen in unserer Mikrodynamik erleben. Und wir danken dir für unsere Zukunft. Wir sind so froh, dass die Zukunft von dir gesetzt, von dir bestimmt ist, dass du uns diese Setzung als Säule, als Pfeiler, als Zeichen des Dienstes, der Zierde und der unaufgehbaren ewigen Lebensgemeinschaft schenkst. Danke für die Zukunft. So gehen wir mit dir. So gehen wir mit dir in diese ganz normale Woche mit all dem, was sein wird. Dem Schlüsselträger, mit der ganzen Power, die in dir ist. Und der gesetzten Zukunft. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir unter diesem Satz sein und leben dürfen. Siehe, ich komme bald. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.